weil ich heute mit so viel mehr leeren Stühlen gerechnet hatte, weil Ferienzeit ist, ganz viele unterwegs sind und finde es jetzt einfach schön, dass so viele hier sind und auch die einen oder anderen, wenn sie unterwegs sind, das über YouTube dann verfolgen. Schön. Ja, unterwegs. Unterwegs ist ein gutes Wort, weil unterwegs ist auch das Thema so, wo wir gedacht haben, das soll uns über die Sommerferien begleiten in den Predigten. Unterwegs mit Gott. Unterwegs. Unterwegs kann so unterschiedlich sein. Und manchmal sind wir auch richtig neidisch so auf die, die unterwegs sind, wenn wir zu Hause sind. Und ich muss sagen, ich war in der ersten Ferienwoche sehr neidisch. Ich möchte mal die bitten, aufzustehen, die auf dem Bundescamp waren. Steht mal auf. Ah, da fehlt jetzt noch einer. Ja, ja, hier, guck, da kommt auch noch einer. Und ich glaube, der Matze war auch mit, oder? War nicht mit? Ah, schade. Aber hey, ich glaube, die haben was erlebt. Und auch wenn die jetzt, wenn es hier vorne keiner steht und davon erzählt, geht mal auf die zu und fragt die. Ich habe mit Spannung die Fotos und Videos verfolgt und ich war so neidisch, dass ich nicht mit dabei sein konnte. Unterwegs sein ist wirklich mal was Tolles. Ja, unterwegs mit Gott ist das Thema. Wir sind jetzt in den Ferien, viele von uns sind unterwegs. Das kann ganz unterschiedlich sein, Urlaub, Ausflüge, mit Freunden was unternehmen. Aber eben als Christen sind wir auch unterwegs mit Gott, mit Jesus. Das hoffen wir doch mal zumindest, dass das so ist. Das wollen wir ja eigentlich auch. Und in der Bibel finden wir so viele Geschichten unterschiedlicher Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Und Menschen, die wir von klein auf kennen, weil sie uns schon im Kindergottesdienst die Geschichten erzählt wurden. Samuel, Mose, König David, aber auch Menschen, die ihm nur kurz begegnen. Ja, es gibt sogar Menschen, denen stellt sich Gott massiv in den Weg und überrascht die. Lest mal, wie das war bei Gideon oder bei Bileam. Es gibt aber auch Menschen, die sich aufgemacht haben, Gott zu begegnen, die Hilfe wollten. Da gab es einen syrischen Kriegsherrn, Naeman, der sich aufgemacht hat nach Israel, um gesund zu werden. Da gab es eine blutflüssige Frau, die zu Jesus gekommen ist, die nur ihn berühren wollte, weil sie gewusst hat, das reicht, um gesund zu werden. Momentaufnahmen. Ja, und es gab auch Menschen, die haben erst gar nicht geblickt, dass Gott mit ihnen unterwegs ist. Denk mal an die Emmaus-Jünger. Jesus war gestorben, auferstanden und dann sind zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gegangen. Tief betrübt kommt jemand an ihre Seite und erzählt ihnen alles Mögliche von den Schriften her, was da passiert ist. Und sie hören zu. Ja, okay, muss das so sein. Und erst abends, als sie ankommen und sagen, hey, bleib bei uns, iss mit uns und er das Brot teilt, da blicken sie es erst. Hey, die waren den ganzen Tag unterwegs. Die haben den ganzen Tag Jesus zugehört und haben es nicht geblickt, dass er es ist. Und abends, dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Jesus war das. Und es begeistert sie so, dass sie zurücklaufen nach Jerusalem und sagen, hey, der Herr lebt. Es gibt ganz viele Arten, unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich euch hier mal Wege mitgebracht, die so unterschiedlich aussehen können, weil jeder von uns irgendwo unterwegs ist. Und ihr merkt schon, oh, da ist so eine Fülle in der Bibel, dass ich echt als Prediger verzweifelt bin fast und gesagt habe, was soll ich denn dann heute predigen? Und es fällt mir so schwer, bei diesem Thema unterwegs zu sein, fokussiert zu bleiben. Da gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf und mir erscheint alles so wichtig. Das ist wie so ein riesiges Getümmel hier oben. Und es kam mir dann so vor, ich bin in einem Garten voller Blumenbeete und alles begeistert mich. Und ich fange an zu pflücken. Eine Gladiole, eine Rose, eine Margerite, ein Gänseblümchen, ein Rittersporn. Hey, aber das gibt gar keinen schönen Strauß. Das sieht aus wie ein Wirrwarr. Und ich habe dann gesagt, Mensch, Herr, das sind so viele gute Gedanken, aber ich weiß gar nicht, was heute Morgen für die Leute, die kommen, dran ist. Und ich möchte denen nicht nur einfach so einen Blumenwirrwarr geben an einzelnen Gedanken, wo sie überhaupt nicht aufnehmen können, sondern irgendwie muss da eine Ordnung rein, das muss zielgerichteter sein. Und deswegen nehme ich euch jetzt heute mit auf meine Reise mit dem Wort unterwegs. Ich habe mal angefangen, über dieses Wort unterwegs nachzudenken. Weil, ja, das eine sind Wege. Da steht das Wort Weg drin. Und dann steht da noch das Wort unter drin. Darum kommen wir später noch drauf. Aber unterwegs. Unterwegs bedeutet eigentlich, sich auf dem Weg zu einer bestimmten Person, einem bestimmten Ort, einem Ziel zu befinden. Also unterwegs ist nicht ziellos. Ich bin nicht einfach nur so, komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern unterwegs drückt eigentlich aus, ich habe ein Ziel. Das kann ein Ort, das kann eine Person sein, aber auch eine andere Art von Ziel, zum Beispiel ein Schulabschluss. Ich bin unterwegs, das ist mein Ziel, dahin möchte ich kommen. Aber wenn ich dann mit Gott unterwegs bin, was bedeutet das für mich? Was ist denn da mein Ziel? Bin ich auf der Suche nach einem bestimmten Ort, einer Kirche, einem Gebäude, einem Ereignis? Ich glaube, da geht es um so viel mehr. Es geht darum, mit Gott unterwegs zu sein. Geht darum, Gott unser Herz, unsere Gedanken, unseren Sinn füllen zu lassen, mit ihm im Austausch zu sein, zusammen zu sein. Mit Jesus unterwegs sein. Wenn Jesus aber doch mit mir ist, kann er denn dann auch mein Ziel sein? Und Jesus sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und vielleicht trifft hier die Redensart, der Weg ist das Ziel, so treffend zu wie vielleicht sonst nirgends. Wenn ich Jesus gefunden habe und ihm mein Leben anvertraut habe, dann habe ich das ewige Leben, das Leben in Fülle. Nicht erst mit dem Tod, wenn ich sterbe, sondern schon jetzt, zu Lebzeiten. Weil er gekommen ist, dass wir das Leben in Fülle haben. Und dieses geistliche neue Leben, das endet eben nicht mit unserem körperlichen Tod, sondern das wird quasi transformiert. Es geht über dieses irdische Leben hinaus. Aber was ist denn dann das Ziel? Wo gehe ich hin und wie sieht das Unterwegssein mit Jesus konkret aus? Wisst ihr, unterwegs, das ist ein Wort, das hat eine Dynamik. Das ist nichts Statisches, Festes. Unterwegs sein, das kommt aus dem mittelhochdeutschen Unterwegen und bedeutet so viel wie im Verlauf der Wegstrecke. Im Verlauf der Wegstrecke meines Lebens mit Jesus unterwegs sein. Also im Verlauf unseres Lebens möchte Gott mit uns sein, unter uns sein. Unter Menschen sein. Das bedeutet, inmitten und zwischen unter den Menschen zu sein. Sich in einer Gruppe zu befinden. Heute Morgen ist Jesus unter uns. Ist Gott unter uns. Und in der Losung heute steht, dass Jesus sich nicht zu fein war, den Himmel zu verlassen und auf die Erde zu kommen und Knechtsgestalt anzunehmen, um Mensch zu werden, um unter uns zu sein. Und da wird Gottes Sehnsucht nach den Menschen ausgedrückt. Er will uns nahe sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier muss ich mal einen Punkt setzen mit diesem Wortspiel unterwegs. Und ich möchte euch zwei Aspekte mit euch teilen, die ich glaube, die sehr wichtig sind für unser Unterwegssein mit Jesus. Die einerseits sehr stark unterschiedlich sind, aber ich glaube, sehr essentiell. In Psalm 91 ist eine sehr bekannte Stelle im Im Luther kennen das ganz viele von uns. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und ich habe so drüber nachgedacht, wenn ich unterwegs bin, ich möchte wirklich mit Gott unterwegs sein, ich möchte bei ihm sein. Und dieser Psalm 91 drückt es so aus, wer bei Gott sitzt, wer bei ihm ist. Und ich habe dann mit Ewald gestern noch darüber geredet und wir haben dann mal geschaut, was für ein Wort steht denn da bei sitzen im Hebräischen eigentlich. Und dieses Wort wird an anderer Stelle auch mit Wohnen und Leben übersetzt. Und in der Elberfelder, da heißt dieser Vers: wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Also, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen, und dadurch sagt man eigentlich: meine Zuflucht, mein sicherer Ort, meine Burg, mein Schutz, das ist mein Gott und dem vertraue ich. Und ich möchte noch ein bisschen auf dieses Wohnen abzielen, weil ich finde, Wohnen ist so viel mehr als Sitzen. Wisst ihr, Wohnen ist was Tolles. Wohnen ist mehr als Hausen. Ich kann irgendwo hausen, da bin ich mal und gehe dann wieder weg. Es ist mehr als nur kurz da sein und dann dauernd unterwegs sein. Wohnen heißt: hey, ich habe eine Bleibe. Ich habe ein Zuhause. Und wenn mein Zuhause im Schutz des Höchsten ist, dann bleibe ich im Schatten des Allmächtigen. Und Schatten, das wissen wir alle, gerade im Sommer, ist was wirklich Schönes. Das ist kühler, das ist angenehm. Und wisst ihr, Schatten ist nie weit weg von der Person oder dem Gegenstand, in dessen Nähe ich mich befinde. Ihr könnt es nachher mal draußen testen. Wenn ihr nach dem Gottesdienst rausgeht, schaut mal, wo euer Schatten ist. Wenn ihr hier steht, ist er nicht da drüben. Der ist in unmittelbarer Nähe. Ja? Wenn ich also unter Gottes Schutz wohnen bleibe, bleibe ich in seiner Nähe und er gewährt mir Schatten. Da gibt es noch viel tiefer gehende Gedanken dazu, was dieser Schatten sein kann von Gottes Seite aus. Aber das gebe ich euch einfach mal mit, für euch drüber nachzudenken. Dieser Gedanke hat mich sehr bewegt. Ich kann bei Gott wohnen. Ich habe da meinen Lebensmittelpunkt, meine Heimat bei ihm. Und ich kann mich frei bewegen. Wohnen ist nicht eingesperrt sein. Aber sein Schatten bleibt bei mir. Und das ist gut, wenn ich unterwegs bin in meinem Leben. Aber wisst ihr, wichtig ist, dass ich bei Gott wohne und nicht nur meinen Zweitwohnsitz dort habe. Oder eine Ferienwohnung. Wenn ich mit Menschen zusammen wohne, dann teile ich mein Leben mit ihnen. In der Familie, wir essen zusammen, wir lachen zusammen, wir diskutieren. Hey, wir zoffen uns auch manchmal. Wir putzen, wir arbeiten, wir spielen, wir schlafen. Wir kennen uns gut. Man kann sich auch zurückziehen, wenn man zusammen wohnt, ganz klar. Aber man teilt das Leben miteinander. Und das finde ich so schön, wenn ich unter dem Schutz des Höchsten mein Leben mit ihm teile. Wenn ich ihn teilhaben lasse an dem, was ich erlebe. Ja, im Schutz des Höchsten zu wohnen, das bedeutet, unter seiner Herrschaft, seiner Autorität mit ihm zu leben. Also er hat es Sagen. Aber ich verbringe Zeit mit ihm, ich rede, ich bete, ich lese sein Wort. Mach Lobpreis, ich beschäftige mich mit ihm, zusammen sein. Und das, glaube ich, ist auch das Kernstück dessen, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es nicht unterwegs tun heißt? Sondern unterwegs sein. Da ist ein ganz großer Unterschied im Sein oder im Tun. Und eigentlich bedeutet es, mit ihm zusammen sein, damit er mein Tun bestimmen kann. Weil seine Gegenwart mich verändert. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ihm nichts vormachen müssen, ehrlich sein dürfen. Er liebt uns so, so wie das der Jochen auch mit dem Lied heute Morgen für uns ausgedrückt hat, dass er treu ist, auch wenn wir nicht treu sind. Gott weiß und kennt uns und er liebt uns so, wie wir sind. Und das Schöne ist, wenn er Dinge an unserem Leben sieht, die ihm nicht so gefallen, dann fängt er damit an, uns zu arbeiten und uns zu verändern. Weil er uns dann nicht so sein lässt. Aber es ist nichts, was wir von uns aus verändern müssten, weil wir es gar nicht können im Wesentlichen. Dieser eine Aspekt ist mir sehr wichtig geworden. Wenn wir unterwegs sind, dass wir unter seinem Schirm sind. Und dann noch etwas ganz anderes. Also das war jetzt vielleicht die Rose und jetzt kommt eine ganz andere Blume. Und das sind so zwei Gedanken, die mich sehr stark bewegt haben. Und ihr könnt einfach das mitnehmen, fordere ich euch heraus, was für euch heute dran ist, mitzunehmen. Ich möchte mit euch heute eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu aus Lukas 10 lesen und anschauen. Stellt euch vor, da war auch jemand unterwegs. In Lukas 10 lesen wir, dass ein Rechtsgelehrter zu Jesus kommt und er wollte Jesus versuchen, wollte ihm eine Falle stellen mit seiner Frage. Er hat ihn dann gefragt, wie kann ich das ewige Leben erlangen? Das wollte er wissen, also hat er Jesus gefragt und dann hat Jesus zurückgefragt. Das ist nicht so die feine englische Art. Sagt nur immer den Frauen nach, dass sie immer mit so einer Gegenfrage kommen, aber dieses Mal war es Jesus. Und Jesus fragt ihn, hey, was liest du denn im Gesetz? Und er wusste, er ist ein Rechtsgelehrter, also kennt sich im Gesetz aus. Dann hat er überlegt und dann war seine Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, wow, richtig, ist genau die richtige Antwort. Also handle danach und dann wirst du das ewige Leben haben. Ich glaube, der war nicht so ganz glücklich mit dieser Antwort, weil jetzt hatte er sich selber so ins Ausgeschossen, hat er überlegt, was er jetzt macht. Und dann sagt er, okay, aber wer ist denn das mein Nächster? Wen soll ich denn so lieben wie mich selbst? Und dann sagt Jesus, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Da war einer, der reiste nach Jericho, war unterwegs. Der kam unter die Räuber, wurde beraubt, zusammengeschlagen und halbtot liegen gelassen. Dann kam ein Priester vorbei, der hat ihn gesehen, hat erstmal Abstand genommen, auf die andere Straßenseite vorbeigelaufen, weggeschaut. Keine Hilfe. Dann kam ein Levit, hat ihn gesehen, weggeschaut, vorbeigegangen, andere Straßenseite. Und dann kam ein Samariter. Jemand, den der Überfallene als Feind erachtet hat, mit dem er eigentlich so nichts zu tun haben wollte. Und ausgerechnet dieser Samariter hatte Erbarmen. Er ging hin, versorgte die Wunden, gab ihm zu trinken, ließ ihn auf seinem Esel reiten und brachte zu ihm zu einem Rasthaus. Ja, er blieb über Nacht, er hat die Übernachtwache übernommen, hat geschaut, dass es ihm gut geht, gab dann dem Wirt Geld, damit dieser für ihn sorgt, wenn er schon weiterreist selber. Und es geht hier gar nicht darum, ob der Überfallene der Nächste für den Priester oder den Levit war, sondern Jesu Frage an den Rechtsgelehrten lautete nach dieser Geschichte: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue desgleichen. Wie oft bin ich selbst unterwegs? Zur Arbeit, im Rathaus, mit den Kindern als Mama-Taxi, beim Einkaufen, Freunde besuchen, auf der Autobahn und beim Fahren. Der Janis kann euch Storys erzählen. Ja, da braucht der Herr viel Barmherzigkeit mit mir, damit ich barmherzig mit den anderen Autofahrern werde. Wie oft lasse ich es zu, dass die Menschen, die mir begegnen, mein Nächster werden? Und hier sind meine Jungs meine größten Mahner. Wir waren vor gut zwei Jahren in Berlin. Und da gibt es sehr viele Bettler am Straßenrand. Und ich gehe dann einfach dran vorbei. Aber dann werde ich gefragt: Mama, warum gibst du denen nichts? Oh, es gibt tolle Antworten. Richtig sozial verantwortungsbewusst. Und ja, aber darum geht's nicht. Es geht eher darum, tue ich Barmherzigkeit an ihnen? Lasse ich mich noch dazu bewegen? Und ich habe gemerkt, so in diesem Unterwegssein ist das eine, wirklich mit Gott und unter ihm und unter seinem Schutz unterwegs zu sein. Aber das andere ist auch, mit dem Blick für den anderen unterwegs zu sein, den zu sehen. Und wenn Jesus mit uns unterwegs ist, der hat sehende Augen, der sieht, wo unsere Nöte sind, der sieht, wie es uns geht, der will uns darin begegnen. Aber er will auch in uns diese Fähigkeit freisetzen, anderen zu begegnen. Möchte, dass wir offen werden dafür, dass der, dem ich begegne, dass das heute mein Nächster wird. Nochmal zurück zum Gleichnis. Der Priester und der Levit, die gehen vorbei, schauen weg. Der Samariter schaut hin, lässt sich bewegen von seinem Erbarmen und kümmert sich. Er sorgt für den Verletzten. Er lässt sich aufhalten. Er nimmt sich Zeit, aber er grenzt sich auch ab. Er geht mit ihm zum Rasthaus, guckt nach der Nacht, aber dann sagt er zum Wirt: Hier ist Geld, kümmere dich um ihn, dass er wieder fit wird und weiterreisen kann. Und wenn es mehr kostet, als dass ich dir heute gebe, wenn ich wiederkomme, zahle ich den Rest. Und dann geht er seinen Weg weiter. Er wendet sich wieder seinem Leben und seiner Arbeit zu. Und ich glaube, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen, im Urlaub, in den Ferien, 24/7, unser Leben lang, dann haben wir es nötig, in seinem Schutz zu wohnen, in der Gemeinschaft mit ihm zu wohnen, mit ihm zusammen zu sein und im Schatten des Allmächtigen zu bleiben, in seiner Nähe zu bleiben, weil das uns verändern wird. Und es wird auch die Barmherzigkeit an anderen zu üben, freisetzen. Das öffnet uns den Blick, dass der andere unser Nächster werden kann. Und ich glaube ganz ehrlich, in den Zeiten, die auf uns zukommen, wird es nötig sein, ist das ein Auftrag auch für uns Christen. Das ist eine Aufgabenstellung. Und wie müssen wir nicht tun? Wisst ihr, der barmherzige Samariter ist nicht unterwegs gewesen und hat gesagt: Oh, Ich will barmherzig sein. Oh, ich will barmherzig sein. Wo ist jemand, dem ich Barmherzigkeit gegenüber tun kann? Der war in seinem Leben unterwegs, der hatte eine Reise, war auch auf dem Weg nach Jericho, hatte da wahrscheinlich was zu tun. Aber er war offen, dass Gott ihn anspricht. Er war offen dafür, dass das, was ihm vor die Füße kommt, dass Gott die Möglichkeit hat zu sagen, hey, kümmere dich. Das ist deine Aufgabe. Nicht jeder Bettler am Straßenrand ist wirklich meine Aufgabe. Das wollte ich mit dem Beispiel aus Berlin nicht sagen. Aber lass es überhaupt zu, dass diese Person jemand ist, wo Gott möchte, dass ich handle an ihm? Ich bin echt überzeugt davon, dass diese Aufgabe, dieser Auftrag, dem anderen der Nächste zu sein, nur funktioniert, wenn wir bei Gott wohnen, wenn wir mit ihm leben, uns Zeit für ihn nehmen und dieses Doppelgebot der Liebe erfüllen. Gott zu lieben mit all unserer Kraft, von ganzem Herzen, mit unserem Denken, mit unserem Sein und den anderen wie uns selbst. Und wisst ihr, dieses Doppelgebot ist es auch, dass diese beiden so unterschiedlichen Bibelstellen für unser Unterwegssein zusammenfügt zu einem Strauß, den wir mitnehmen können, der uns erinnert daran, dass Gott mit uns unterwegs ist und dass wir in dem mit ihm leben, dass das eine Auswirkung hat für unsere Mitmenschen und für uns. Ja, und das wünsche ich uns, dass wir in den Wochen, wo Sommer ist noch, wo Ferien sind, mit ihm unterwegs sein können, ihn erleben, mit ihm wohnen und sein Segen von uns aus weitergehen kann. Gott mit euch.